Kastration, eine Aufklärung. Wer mit der Sexualität seines Hundes nicht klarkommt, der sollte sich keinen halten, Verhaltensbiologe Kurt Kotschal. Einleitung. Der nachfolgende Text ist, leider, etwas länger, aber bitte nimm dir deines Hundes zuliebe oder einfach aus Interesse die Zeit und lies den ganzen Text. Ich hoffe, nach dieser umfangreichen Lektüre bist du ein bisschen aufgeklärter und lässt deinen Hund nicht aus Unwissenheit kastrieren. Gerne darfst du den Link zu diesem Artikel auch weiter verbreiten oder auch verlinken, damit noch möglichst viele Menschen über die Kastration unseres besten Freundes aufgeklärt werden. Gesetzliche Grundlagen. Paragraph 6. 1. Verboten ist das vollständige oder teilweise Amputieren von Körperteilen oder das vollständige oder teilweise Entnehmen von Organen oder Gewebe eines Wirbeltieres. Das Verbot gilt nicht, wenn 1. der Eingriff im Einzelfall a. nach tierärztlicher Indikation geboten ist, b. bei jagdlich zu führenden Hunden für die vorgesehene Nutzung des Tieres unerlässlich ist. Anmerkung, das bezieht sich auf das Kupieren, nicht auf die Kastration. 5. Zur Verhinderung der unkontrollierten Fortpflanzung oder, soweit tierärztliche Bedenken nicht entgegenstehen, zur weiteren Nutzung oder Haltung des Tieres eine Unfruchtbarmachung vorgenommen wird. Quelle: http://www. Gesetze im Internet. Dieses Gesetz stellt eindeutig klar, dass es nur sehr wenige Ausnahmen gibt, wieso einem Tier ein Organ entnommen werden darf. Ein Grund ist die medizinische Indikation, das bedeutet, der Tierarzt darf ein Organ entnehmen, wenn es erkrankt ist und nicht lebensnotwendig ist. Zu diesem Thema gibt es Urteile und es muss sich um eine eindeutige Erkrankung des Organs handeln. Eine Vorbeugung, also die Entfernung eines Organs zur Vorbeugung, damit es nicht erkrankt, reicht als Begründung nicht aus. Möbius hat 2009 eindeutige Rechtskommentare und juristische Stellungnahmen dargelegt. Ein weiterer Ausnahmegrund ist die Verhinderung einer unkontrollierten Fortpflanzung. Jedoch sind sich die Rechtskommentare hier einig, dass bei Hunden, die in einem Familienverhältnis leben, andere Möglichkeiten ausreichend sein sollten, z. ein vorbeugendes Verhaltensmanagement. Letztendlich ist es ja auch egal, warum ein Hund ausbüchst, z. weil er sexuell übermotiviert ist, weil er einer Fährte nachgeht oder aus einem ganz anderen Grund. Richtet er dabei Schaden an, haftet immer der Halter. Außerdem gilt immer das Rechtsprinzip des minimalinvasiven Eingriffes, wozu die Kastration nicht zählt. Kastration statt Erziehung? Das Gesetz deckt zum Glück eine vorbeugende Kastration zur leichteren Erziehbarkeit eines Tieres nicht ab, wie unter anderem Dr. Gerd Möbius bereits dargelegt hat. Insbesondere gilt dies auch für Pauschalkastrationen, wie sie im Tierschutz üblich ist. Bei kastrierten Tierschutztieren ist sogar auch noch § 2 Zufügen von unnötigen Schäden, Schmerzen und Leiden betroffen. Deshalb sind auch Übernahmeverträge, die dem neuen Halter vorschreiben, sein Tier kassieren zu lassen, nicht rechtskräftig. Über Tierheime, die Tiere ohne Einzelfallentscheidung einfach kastrieren, sollte man den Amtstierarzt informieren. Auch die Bundestierärztekammer hat sich im Deutschen Tierärzteblatt gegen Pauschalkastrationen auf Halterwunsch ohne medizinische oder therapeutische Einzelfallentscheidung ausgesprochen. Amtstierärzte gehen dieser Sachlage bereits nach. Grundkommandos erlernen, Yellowstone Australian Shepherds Grundkommandos erlernen. Yellowstone Australian Shepherds abwägen im Einzelfall. Es ist die Pflicht eines Tierarztes, Therapeuten und Halters, sich zu informieren, ob das bestehende Problem durch eine Kastration verbessert werden kann und eine Einzelfallentscheidung gegeben ist. Ist dies der Fall, ist eine Kastration sinnvoll. Ist dies nach aktuellem Wissensstandard nicht der Fall, und dazu zählt auch die Verhaltensbiologie, dann sollte zunächst durch eine chemische Probekastration eine Überprüfung erfolgen. Die chemische Kastration wird es bald auch für die Hündinnen geben. Ohne Einzelfallentscheidung und zur Vorbeugung zu kastrieren, käme eine Amputation der Hinterläufe eines Jagdhundes gleich, damit er dem Wild nicht mehr nachsetzen kann. Niemand lässt dem Hund die Milz entfernen, um einem Milztumor vorzubeugen, oder wir Menschen lassen uns auch nicht prophylaktisch den Blinddarm entnehmen, weil dieser sich eines Tages entzünden könnte. Statistik: Warum werden Hunde überhaupt kastriert? Bielefelder Kastrationsstudie nach Dr. Niepel 2003. Die Erziehungswissenschaftlerin und Hundeexpertin Dr. Gabriele Niepel +2008 hat eine groß angelegte Kastrationsstudie mit 1010 Fragebögen zusammengetragen, Bielefelder Kastrationsstudie. Es handelt sich bei dem Fragebogen um eine Selbsteinschätzung von Hundehaltern, 90% davon Hundehalterinnen. Nachfolgend ihre Ergebnisse. Kastration der Hündin. 20% aller Hündinnen werden bereits vor der ersten Läufigkeit kastriert, also vor dem Eintritt der Geschlechtsreife. 47% wurden im Abstand von weniger als 9 Wochen zur Standhitze kastriert. 38% aller Hündinnen wurden bereits im Alter vor einem Jahr kastriert. Kastration des Rüden. 25% aller Rüden wurden vor dem ersten Lebensjahr kastriert. 56% der Rüden wurde ihre Männlichkeit vor dem zweiten Lebensjahr genommen. Die meisten Rüden, 28%, wurden im Alter zwischen 2 und 8 Jahren kastriert. Kastrationsgründe der Hündinnen. 81% der Hündinnen werden aus medizinischen Gründen kastriert, überwiegend zur Vorbeugung eines Gesäugetumors. Es wurden aber auch Befürchtungen hinsichtlich der Läufigkeit geäußert. 64% aus Verhaltensgründen und 14% aus Haltergründen. Hündinnen zwischen 12 und 36 Monaten wurden etwas häufiger aufgrund von Verhaltensgründen kastriert, obwohl das Verhalten trotzdem eine eher nebensächliche Rolle spielt. Eine Kastration aus Haltergründen gaben 82% Welpenbesitzer an und 18% bei Seniorenbesitzerinnen. Kastrationsgründe des Rüden. Nur 21% der Rüden wurden aus medizinischen Überlegungen heraus kastriert. 80% der Senioren werden aus medizinischen Gründen kastriert. 30% gaben Haltegründe an, wobei ein Drittel davon mit Rüde und Hündin zusammenleben. 17% der Kastrationen aus Haltegründen wurden in der Hoffnung auf einen entspannten Spaziergang getätigt. 13%, weil noch ein weiterer Rüde im Haushalt lebt. Bei den Verhaltensproblemen werden 43% wegen Hypersexualität angeführt, 41% wünschen sich einen ruhigeren Hund, 41% erhofften sich, dass der Rüde sich weniger aggressiv anderen Rüden gegenüber verhält. 17% der Rüden wurden wegen allgemeiner Aggressivität, 13% wegen Aggression gegenüber Fremden und 10% wegen Aggression gegenüber dem Besitzer kastriert. 64% aller Rüden unter 6 Monaten werden aufgrund von Verhaltensproblemen kastriert. 92% bei den 18 bis 24 Monate alten Rüden und 80% der 24 bis 36 Monate alten und 67% der über 3-Jährigen. Tiermedizinerumfrage Mertens und Unschem -1997. Eine Umfrage unter Tiermedizinern mit 13.000 Hunden größer als 5000 Rüden von Mertens und Unschem 1997 ergab folgende Ergebnisse. Kastrationsgründe Hündin. Bei über 7.700 Hündinnen wurden 10% wegen medizinischer Indikation, 31% zur Krankheitsprophylaxe, 2% wegen Verhaltensproblemen, 14% zur Fortpflanzungsverhinderung und 43% zur Haltungserleichterung kastriert. Kastrationsgründe Rüde. Bei über 5.000 Rüden wurden 24% aufgrund von medizinischen Indikationen, 68% wegen Verhaltensproblemen, 5% wegen Verhinderung der Fortpflanzung kastriert. Haltungserleichterung trat überhaupt nicht auf. Folgen nach der Kastration, Hart und Eckstein 1997. Eine amerikanische Untersuchung von Hart und Eckstein 1997 ergab, bei 50-60% der kastrierten Rüden wurde das Urinmarkieren, Aufreiten und Aggressionsverhalten reduziert. 90% unterließen das Streunen. Territorial- oder angstaggressive Rüden zeigten keine Verbesserung nach der Kastration. In einer Stichprobe von 7 Rüden, die aggressive Dominanz ihrem Halter gegenüber zeigten, haben sich nur 2 angeblich in ihrem Verhalten geändert. Die Daten von Hart zeigen eindeutig, dass das Verhalten von später kastrierten Hunden sich eher verbessert als von früh kastrierten Hunden. Der Vergleich zwischen Hunden und Katzen zeigte, dass sich das Verhalten der Hunde weniger bessert. Hart führte an, dass Sexualverhalten auch nach der Kastration noch auftreten kann. Andere Zusammenstellungen zeigten, dass die Ressourcenaggression und die Dominanzaggression bei kastrierten Hündinnen um 60% zunehmen. Untersuchungen von wildlebenden Rudeln. Bei wildlebenden Kaiden, Wölfe, Wildhunde, verwilderte Haushunde leben durchschnittlich 5 Rüden und 2 bis 3 Hündinnen, Feen, in einem Rudel. Von diesen Rüden darf nur der Ranghöchste, gegebenenfalls auch mal der Stellvertreter, decken, d. 70% der Rüden führen nie einen Deckakt aus. Von den Hündinnen, Feen, bekommt ebenfalls nur die Ranghöchste oder gegebenenfalls auch noch eine zweite Hündin, Fee, je nach Ressourcenlage, 1 bis 2 Mal im Jahr Welpen. Definition Dominanz. Wer dominant über andere ist, kann ohne Aggression seine Interessen durchsetzen. Ein dominanter Hund kommt, sieht und nimmt sich, was er möchte. Das ist die Charakteristik eines wirklich ranghohen Tieres, das über die anderen dominant ist. Da könnten wir Menschen uns doch mal ein bisschen was abgucken, oder? 0-5% aller Hundetrainern bekannter Hunde haben die Absicht, über den Menschen dominant zu sein. Anatomie. Hormonsteuerung im Gehirn und Körper bei beiden Geschlechtern. Die Hoden und Eierstöcke sind nur das letzte Glied in der Kette, deshalb müssen wir uns zunächst mit den Abläufen im Gehirn des Hundes beschäftigen. Im Gehirn gibt es zwei große Hormondrüsen, die die Fortpflanzung steuern. Die erste Drüse nennt man Epiphyse, sie registriert Tageslänge und Lichtmenge und kann dadurch die Jahreszeit feststellen. Ist die passende Jahreszeit, Frühling oder Herbst, gekommen, schüttet dieser Teil des Gehirns Hormone aus und versetzt den Hund so in Fortpflanzungsstimmung. Auch kastrierte Rüden zeigen besonders im Herbst Fortpflanzungsverhalten. Diese Informationen werden durch das GnRH, Gonadotropin-Releasing-Hormon, an die Hirnanhangdrüse weitergegeben. Dieses Hormon kannst du dir schon mal merken, wir werden es später bei der chemischen Kastration noch einmal brauchen. Die Hirnanhangdrüse schüttet dann zwei Hormone, das FSH, Follikel-stimulierendes Hormon, und das LH, luteinisierendes Hormon, aus. Diese beiden Hormone gelangen über die Blutbahn in die Hoden und stimulieren dort die Produktion der Samenzellen und des Testosterons. Die fertigen Samenzellen sammeln sich in den Nebenhoden, wovon sie in den Samenleiter und schließlich durch die Harnröhre nach draußen gelangen. Im Samenleiter werden ihnen noch Sekrete Z aus der Prostata beigemischt, die dafür sorgen, dass die Spermien beweglicher werden, dienen als Wegzehrung und sorgen in der Hündin für das richtige Milieu, damit das Wettschwimmen zur Eizelle beginnen kann. Die zweite Drüse ist die Nebennierenrinde. Die Nebennierenrinde schüttet Geschlechtsorgane und stressproduktionssteuernde Hormone und weitere Eiweißhormone aus Z, Oxytocin, Vasopressin, Prolaktin. Die Hirnanhangdrüse bildet diese Hormone und der Hypothalamus steuert die Ausschüttung über das ACTH, adrenokortikotropes Hormon. Dieses Hormon steigert vor allem die Produktion des Stresshormons Cortisol und in geringerem Maße auch das Sexualhormon in der Nebennierenrinde. Die Stresshormone Adrenalin, Fluchthormon, und Noradrenalin, Kampfhormon, werden dagegen im Nebennierenmark produziert. Läufigkeit und Hitze der Hündin, Yellowstone Australian Shepherds. Läufigkeit ist der Abschnitt des hündischen Sexualzyklus, wenn die Hündin aus der Vulva blutet und ihren Eisprung hat. Nur dann ist die Hündin fruchtbar. Yellowstone Australian Shepherds. Der Deckakt, Yellowstone Australian Shepherds. In diesem Artikel erklären wir dir, wie die Henne zum Ei kommt oder auch wie das mit Bienchen und Blume funktioniert. Die Bedeckung der Hündin. Yellowstone Australian Shepherds. Anatomie Rüde. Die Produktion der Samenzellen und des männlichen Geschlechtshormons Testosteron geschieht in den Hoden, ca. 95%. Ein kleiner Teil der männlichen Geschlechtshormone kommt, genau wie beim Menschen, aus der Nebennierenrinde. Anatomie Hündin. Die Eier und ein Großteil der weiblichen Geschlechtshormone, die Östrogene, werden in den Eierstöcken produziert. Die fertigen Eier wandern dann in den Wimperntrichter und von dort in den Eileiter. Nun schwimmen sie weiter in die Gebärmutterhörner und würden sich dann bei erfolgreicher Befruchtung in der Gebärmutter einnisten. Die Gebärmutterwand produziert ebenfalls Östrogene und die Eierstöcke produzieren später auch das Schwangerschaftshormon Progesteron. Operationsvarianten. Da sich immer noch hartnäckig einige Gerüchte über Kastration und Sterilisation eingeschlichen haben, nachfolgend die Erklärungen der beiden Begriffe. Kastration. Kastration bedeutet bei beiden Geschlechtern die Entfernung der Geschlechtsorgane, Hoden und Eierstöcke. Die Hormonproduktion fällt komplett, schlagartig weg und die Fortpflanzungsmöglichkeit besteht nicht mehr. Kastrierte Rüden haben eine ähnliche Duftstoffzusammensetzung wie Hündinnen, so dass die Rüden für unkastrierte Rüden wie Hündinnen riechen und an ihnen dementsprechende Paarungsversuche vorgenommen werden. Kastration Hündin ist gleich Ovariektomie. Sterilisation. Bei einer Sterilisation bleiben die Geschlechtsorgane intakt und es werden nur der Samenleiter beim Rüden oder die Eileiter bei der Hündin durchtrennt. Die Hormonproduktion bleibt erhalten, lediglich die Fortpflanzungsmöglichkeit besteht nicht mehr, die Hündin wird weiterhin läufig und der Rüde zeigt Sexualtrieb. Sterilisation Hündin ist gleich Oviduktomie. Sterilisation Rüde ist gleich Vasektomie. Hysterektomie. Eine Hysterektomie ist die Entfernung der Gebärmutter bei der Hündin und eine Ovariohysterektomie bezeichnet die Entfernung der Gebärmutter und der Eierstöcke. Minimalinvasive Kastration. Minimalinvasive Kastration des Rüden. Kastration Hündin. Kastration einer Hündin. Sterilisation Hündin. Sterilisation einer Hündin. Ovarhysterektomie einer Hündin. Chemische Kastration, hormonelle Unterdrückung. Die chemische Kastration kann durch mehrere Mechanismen funktionieren. Downregulation. Die eine Möglichkeit besteht darin, die Hormonproduktion zu unterdrücken. Downregulation. Es wird das Hormon GnRH bzw. ein mit diesem Hormon verwandter Stoff in einer großen Menge implantiert. Der Rüdenkörper bildet dann kurzzeitig einen Überschuss an GnRH und somit auch von Testosteron. Er wird kurzzeitig noch sexueller und danach wird der Hormonhaushalt auf ein Minimum herabgesetzt, weil alle GnRH-Rezeptoren mit dem Implantationsstoff besetzt sind, was einer chirurgischen Kastration gleichkommt, bis auf den Umstand, dass die Hoden noch vorhanden sind. Der Rüde hat danach weder Testosteron, sexuell motiviertes Verhalten, noch Samenzellen. Die Herstellerfirma garantiert, dass nach 6 Wochen keine Sexualhormone mehr vorhanden sind und der Rüde nicht mehr fortpflanzungsfähig ist. Nach circa ein halbes Jahr lässt die Wirkung nach und die meisten Rüden verhalten sich, als wären sie wieder in der Pubertät. Die gängigen Empfehlungen sprechen sich gegen einen Hormonchip vor dem Ende des körperlichen Wachstums aus. Es gibt noch keine Studien, welche Auswirkungen der Hormonchip auf die Verknöcherung der Wachstumsfugen hat, deshalb den Chip erst nach dem Wachstum setzen lassen. Quelle Foto, http://www.veterinärlesdeuxsalz.com. Antiandrogen und Östrogenanalogen. Diese Methode wurde vor allem früher angewendet. Bei dieser Maßnahme hat man Hormonantagonisten, also Gegenspieler oder Hormone des anderen Geschlechts injiziert. Ein Rüde bekäme also entweder ein Antiandrogen, welches die Wirkung des Testosterons aufhebt, oder ein Östrogenandrogen, also weibliche Hormone. Diese Methode hat allerdings Nebenwirkungen, weil die Nebenwirkungen der Sexualhormone auch bei diesen analogen Strukturen ausgelöst werden. Pille für die Hündin. Außerdem gibt es noch die Möglichkeit, die Läufigkeit der Hündin mit Hormonen zu unterdrücken. Wie bei der Pille für die Frau setzt man vor allem das Hormon Progesteron oder verwandte Substanzen ein, um die Reifung der Eizellen und den Eisprung zu verhindern. Bei der Hündin ist die Pille meist eine Spritze, die aber häufig zu Nebenwirkungen und Problemen führt und die Risiken für Mammatumore und Gebärmutterverreiterungen steigen. Frühkastration. Eine Frühkastration sollte unter keinen Umständen in Erwägung gezogen werden, es sei denn, es gibt einen triftigen medizinischen Grund. Die Kastration eines Hundes wird ja leider immer wieder bereits wenige Monate nach der Geburt empfohlen. Wir haben sogar von Fällen gelesen, bei denen Welpen schon mit 6 bis 8 Wochen kastriert wurden. Nachfolgend eine sehr erschreckende, aber durchaus übliche Passage aus der Zuchtordnung einer Designerrasse, aktuell am 12.15. Der Züchter garantiert, dass alle Welpen, die nicht zur Zucht verwendet werden, entweder sterilisiert, Hündin, oder kastriert, Entfernung der Hoden beim Rüden, werden. Dieses muss geschehen, bevor die Welpen dem neuen Eigentümer übergeben werden. Diese Maßnahme dient dem Schutz der Rasse XXX. Außerdem möchte man damit verhindern, dass diese Rasse als Massenzucht missbraucht wird. Sollte der Welpe nicht kastriert werden können, medizinische Gründe, muss dieses auf dem Formular durch den Tierarzt und die Unterschrift des Züchters bestätigt werden. In diesem Fall bleibt der Züchter Miteigentümer des Welpen. Erst nach der Durchführung der Kastration geht der Welpe ganz in das Eigentum des Welpenkäufers über. Musterverträge stellt XXX Europe Ihnen gerne zur Verfügung. Abgesehen davon, dass diese Menschen nicht einmal den Unterschied zwischen Sterilisation und Kastration kennen, den du als aufmerksamer Leser sicherlich jetzt kennst, ist diese Praxis tierschutzwidrig und strikt abzulehnen. Pubertät. Den Beginn der Pubertät kann man meist klar erkennen, das Ende weitestgehend schwieriger. Hündinnen kommen in die Pubertät, wenn ein stärkerer Östrogenanstieg zu beobachten ist und die erste Läufigkeit eintritt. Rüden beginnen das Beinchen zum Markieren zu heben und verhalten sich oftmals etwas rüpelhafter. Der Beginn der Pubertät wird durch das Erbgut gesteuert. Sogenannte Pubertätsgene entwickeln sich zu einem bestimmten Zeitpunkt und setzen die Produktion der Geschlechtshormone GnRH in Gang. Eine verfrühte Pubertät kann durch eine zu energiereiche Fütterung erzielt werden, eine Verzögerung kann durch Stress, Nahrungsmangel oder andere ungünstige Umweltbedingungen entstehen. Stress vor der Pubertät hat weitreichende Konsequenzen für das Verhalten des erwachsenen Tieres, emotionale Instabilität, beeinträchtigte Lern- und Gedächtniskapazität und ein geschwächtes Immunsystem. Durch die Pubertät wird auch die Schilddrüse aktiv und bildet das Hormon Thyroxin und ein Wachstumshormon. Das Wachstumshormon sorgt dafür, dass das Wachstum abgeschlossen wird, die Röhrenknochen sind ausgewachsen und die Wachstumsfugen werden endgültig verschlossen. Es erfolgt eine Änderung der Drehmomente und Drehverhältnisse in den Gelenken durch die Stärkung der Bänder und Sehnen und einen stärkeren Muskelaufbau. Dies betrifft Rüden stärker als Hündinnen, ist aber bei beiden Geschlechtern zu beobachten. Eine Hündin gilt als erwachsen, wenn sie 3 Läufigkeiten inklusive Scheinmutterschaft durchlebt hat. Auch Rüden gelten etwa im selben Alter wie die Hündin als erwachsen, als Anhaltspunkt circa 2 Jahre. Streng genommen wäre alles davor eine Frühkastration. Welche Auswirkungen hat eine Frühkastration auf die Entwicklung? Im Abschnitt Pubertät hast du gelesen, dass die Wachstumshormone das Wachstum abschließen und für ein stabiles Knochengerüst sorgen. Findet in diesem Entwicklungsschritt nun eine Kastration statt, werden dem Körper diese wichtigen Hormone genommen. Skelettdeformationen. Es kommt daher zu einem verstärkten Längenwachstum und die Robustheit der Knochen nimmt ab, weil das Verhältnis von Durchmesser und Länge der Knochen nicht mehr stimmt. Lange, schlaksige Knochen mit ungünstigem Hebelarm sind die Folge. Da auch die stabilisierende Muskelmasse fehlt, neigen frühkastrierte Hunde häufiger zu Gelenkerkrankungen. Hunde mit einer genetischen Disposition für HD, Hüftgelenkdysplasie, Ellenbogengelenksdysplie und Patellaluxation, Kniescheibenerkrankung, zeigen im Erwachsenenalter häufiger das Auftreten dieser Krankheiten. Auch die Gefahr von Kreuzbandrissen steigt nachweislich. Das Nervensystem wird ebenfalls verändert. Pubertierende zeigen einen schlaksigen, schlenkernden Gang durch das ungleiche Wachstum der Muskeln, Gelenke und Knochen. Herz- und Kreislauferkrankungen. Auch das Herz-Kreislauf-System wird bei den Hunden in der Pubertät gestärkt, deshalb treten bei vielen frühkastrierten Hunden Herzschwächen und Kreislaufprobleme auf. Der Hund ist sozusagen zu groß für sein Herz und sein Herz ist zu schwach um für seine Größe. Stresshormon. Das Stresshormon Cortisol und das Elternhormon Prolaktin schwanken während der Pubertät und lösen die bekannten Stimmungsschwankungen und Reizbarkeit aus. Diese Hormonschwankungen sind notwendig, um das System auf einen alltagstauglichen Wert einzustellen und dafür zu sorgen, dass das Individuum sich erwachsen verhält. Wird nun zufällig gerade in dieser Zeit kastriert, kann entweder die Unsicherheit und Stressanfälligkeit oder die explosive Aggressivität das Verhalten der Zukunft sein. Gehirn. Die dramatischste Auswirkung einer Frühkastration betrifft das Gehirn. Der Hormoncocktail führt im Gehirn zu einer weitreichenden Umorganisation, viele Nebenwege und wenig gebrauchte Zellen werden abgeschaltet, während gleichzeitig die viel beanspruchten Zellen wachsen und sogar verdoppelt werden. Besonders die Hirnrinde profitiert von diesen Umbaufaktionen. Die Empfindlichkeit für bestimmte Botenstoffe für die soziale Kompetenz und das soziale Bindungsverhalten nimmt zu, während die Botenstoffe für das Emotionsgehirn, das limbische System, abnehmen. Das bedeutet, dass bei gleicher Anwesenheit beider Botenstoffe mehr rationales, vernünftiges Verhalten an den Tag gelegt wird und weniger emotionales Verhalten. Bei einer Frühkastration findet dieser Umbau nicht statt und die Tiere verhalten sich ihr Leben lang wie Welpen. Aus all diesen Gründen sind wir, und auch viele Fachleute, der Meinung, dass es keine Rechtfertigung einer Kastration vor der Pubertät gibt. Bei einer Hündin, die aus medizinischen Gründen kastriert wird, sollte man die Kastration bis mindestens nach der 2. Läufigkeit und ihrer Folgen hinziehen. Gleiches gilt bei einem Hodenhochstand bei Rüden. Du solltest dem Hund eine Verhaltensreifung zugestehen, soweit dies irgendwie medizinisch vertretbar ist. Wer bereits einen zu früh kastrierten Hund erworben hat, dem sollte seine Verantwortung bewusst sein. Physiotherapie, Knochen- und Muskelaufbau, verhaltensstabilisierende und stressbewältigende Trainingsansätze sollten verstärkt zum Einsatz kommen. Hormone unter dem Einfluss einer Kastration. Prolaktin, Elternhormon. Prolaktin sorgt für die Milchbildung und mütterliches Verhalten bei Säugetieren und tritt sowohl bei weiblichen als auch männlichen Tieren auf. Das Prolaktin steuert auch männliches Brutpflegeverhalten spielen Rüden mit dem Nachwuchs, beschützen ihn und bringen Futter. Außerdem ist das Brutpflegeverhalten auf den Nachwuchs des eigenen Rudels beschränkt, fremder Nachwuchs wird oftmals häufig attackiert und getötet, Infantizid. Sind die eigenen Jungtiere noch so klein, dass sie ihr Nest nicht verlassen können, werden alle Jungtiere, die sich vor dem Nest befinden, angegriffen. Erst wenn die Jungtiere das Nest verlassen, werden nur noch Jungtiere angegriffen, die nicht zum Rudel gehören. Dieser Mechanismus greift auch bei Hunden und so werden oft fremde Welpen, Junghunde und auch Kinder attackiert. Umgekehrt wirkt aber auch ein Kindchenschema oder Gerüche stark auf die Prolaktinproduktion und Hunde von Schwangeren neigen zu einer erhöhten Verteidigung. Wölfe haben, egal ob kastriert oder nicht, jedes Jahr im Frühjahr einen Anstieg an Prolaktin. Bei männlichen Tieren wirkt das Testosteron zusammen mit dem Prolaktin und führt zu Brutpflege- und Jungtierbetreuungsverhalten. Rüden mit viel Testosteron hemmen das Prolaktin und sind keine guten Väter, Machos. Einfluss einer Kastration: fehlt das Testosteron Z durch eine Kastration völlig, kann gesteigerte Aggression bei Anwesenheit von Jungtieren auftreten. Kastrierte Hündinnen hingegen können trotzdem scheinträchtig werden, wenn man ihnen ein Baby unterschiebt, und sie verteidigen dieses auch. Oftmals kommt es sogar zu einem geschwollenen Gesäuge und auch Milcheinschuss kann auftreten. Noradrenalin und Adrenalin, Stresshormone. Noradrenalin und Adrenalin sind Stresshormone, die in der Nebennierenrinde produziert werden und als Botenstoffe unter anderem im Gehirn arbeiten. Unter Dauerstress stehende Hunde nehmen häufig ab, auch wenn man sie mit energiereichem Futter füttert. Diese Hunde neigen zu Herz-Kreislauf-Erkrankungen. Einfluss einer Kastration: nach einer Kastration sinkt allgemein die Stoffwechselaktivität, da Testosteron die Zellverbrennung erhöht. Bei einem stark Noradrenle und Adrenalin gesteuerten Hund kann es zu einer Gewichtszunahme kommen, allerdings sollte dies nicht als Therapie in Betracht gezogen werden. Hier muss über Stressmanagement und Verhaltensbeeinflussung gearbeitet werden. Vasopressin, Eifersuchtshormon. Vasopressin verursacht aggressive und Eifersuchtsreaktionen, Partnerschutzfunktion. Es ermöglicht aber auch die individuelle Erkennung eines Partners. Es arbeitet eng mit dem Jacobsonschen Organ zusammen, so dass ein Hund Entzündungsfaktoren im Körpergeruch eines Artgenossen wahrnehmen kann. Einfluss einer Kastration: Hunde, die ihren Halter aus Eifersucht heraus bewachen und verteidigen, sind nicht durch eine Kastration beeinflussbar. Oxytocin, Bindungshormon. Oxytocin sorgt für eine soziale Bindung und dämpft den Stress. Der Name Oxytocin kommt aus dem Griechischen und bedeutet schnelle Geburt, weshalb es vor allem in der Geburtsvorbereitung bekannt ist. Es regelt den Milcheinschuss, die Wehentätigkeit und sorgt für die persönliche Erkennung der Jungtiere. Außerdem weiß man, dass es von vielen Tieren ausgeschüttet wird, wenn zwischen einem Bindungspartner eine Wohlfühlwirkung entsteht. Z verschafft ein Blickkontakt oder eine Spielaufforderung dem Menschen einen erhöhten Oxytocinspiegel. Umgekehrt erhöhen Massagen und Streicheleinheiten den Oxytocinspiegel des Hundes. Einfluss einer Kastration: werden die Oxytocinrezeptoren unterdrückt, fehlt dem Lebewesen die Bindungsfähigkeit und aus einem monogamen Tier wird plötzlich ein auf One-Night-Stand stehender Halodri. Cortisol, passives Stresshormon. Cortisol ist eines der wichtigsten Hormone, die man bei einer Kastration betrachten sollte. Cortisol hat eine ganze Reihe von Auswirkungen auf das Verhalten und die Gesundheit eines Tieres. Sexualhormone und Oxytocin und Serotonin dämpfen den Cortisolspiegel und haben also eine angstlösende Nebenwirkung. Ein erhöhter Cortisolspiegel bezeichnet man als Anpassungskrankheit. Ein Tier, das mit seinem Leben überfordert ist, Kontrollverlust, schraubt seine Erwartungen an sich selbst und seine Umwelt immer weiter zurück. Typisches Verhalten sind Inaktivität, Depression, Lerngedächtnisschwäche, Konzentrationsprobleme, mangelnde Neugier, Schwierigkeiten bei der Abspeicherung von bereits Gelerntem und nicht erholsamer Schlaf. Es stehen aber auch Futteraggression, defensive Territorialverteidigung und der gesamte Komplex von Angst und Angstaggression unter diesem System. Körperliche Auswirkungen sind Muskel- und Eiweißabbau, Immunschwäche, Neigung zu Diabetes Typ 2, Veränderung der Herztätigkeit sowie erhöht Belastung der Leber und Nieren durch den Abtransport der Eiweiß- und Stickstoffreste. Cortisol spielt aber auch eine positive Rolle zur tagesperiodischen Steuerung des Stoffwechsels und der Verdauungstätigkeit. Seine Auswirkungen hängen von der Konzentration ab: niedrig ist gleich positiv, hoch ist gleich negative Auswirkung. Sexualhormone dämpfen das Cortisol. Die früher angewandte chemische Kastration hatte Einfluss auf den Cortisolspiegel, der so zu einem völlig falsch eingeschätzten Verhalten nach der Kastration führte. Einfluss der Kastration: verängstigte, verunsicherte, futteraggressive, defensiv-territorial-aggressive, leinenaggressive Hunde sollten keinesfalls kastriert werden, da ihre Unsicherheit und Stressanfälligkeit nur noch zunehmen würde und die Aggressionen stärker werden. Wanderpokalhunde, die ständig ihren Besitzer wechseln und oder nicht allein bleiben können, Trennungsangst, sollten ebenfalls nicht kastriert werden. Serotonin, Stimmungsaufheller. Serotonin gibt es sowohl als Botenstoff im Gehirn als auch als Hormon zur Verdauungstätigkeit. Es wird aber auch mit aggressivem Verhalten in Verbindung gebracht. Bei der genetisch diapositionierten Cocker- und Retrieverwut haben die betroffenen Tiere einen zu geringen Serotoninspiegel und besonders ausgeprägte Rezeptorbindungsstellen. Es treten dann plötzliche Wutausbrüche und Aggressionen auf. Einfluss einer Kastration. Eine Kastration kann eine serotoninbedingte Aggression nicht verhindern. Dopamin, Selbstbelohnungshormon. Dopamin wird immer dann produziert, wenn das Tier sich selbst ein Erfolgserlebnis verschafft, egal ob dieses durch das Lösen einer Aufgabe, eine aggressive Attacke oder eine sexuelle Betätigung entsteht. Dopaminmangel führt häufig zu stereotypem Verhalten, rammelt der Hund ein Hosenbein oder sein Kissen. Nicht immer ist dieses Rammeln aber hypersexuell, sondern meist fehlt das typische Werbeverhalten wie ZBC fließender Speichel zur Aktivierung des Jacobson-Schen-Organs und Zähneklappern. Hunde, die ein Ersatzobjekt rammeln, sind meist von Stress getrieben oder leiden an Langeweile. Einfluss einer Kastration. Hunde, die sexuelles Verhalten stereotyp zeigen, werden es nach der Kastration noch vermehrt zeigen, da sie meist dopaminabhängig sind. Dopamin wird nämlich schon vor der eigentlichen sexuellen Aktion ausgeschüttet, so sind auch Kastraten noch in der Lage, eine Hündin zu decken. Testosteron, Erfolgshormon. Etwa 5% der Sexualhormone, Testosteron und Östradiol, werden in der Nebennierenrinde produziert. Erlebt das Tier einen Erfolg einen gewonnenen Kampf, erhöht sich der Testosteronspiegel. Körperliche Symptome eines verstärkten Testosteronspiegels sind verstärkte Robustheit der Knochen im Bereich des Schädels, Vorderextremitäten und des Schultergürtels, eine Verstärkung der Skelettmuskulatur, erhöhter Grundstoffwechsel in der Zellatmung. Ein erhöhter Testosteronspiegel führt zunächst zur Erhöhung des Balz- und Werbeverhaltens und zur Sicherung des Sozialstatus. Die Hunde sind selbstsicherer und zeigen Markierverhalten und haben größere Streifgebiete. Testosteron sorgt auch für Duftstoffe im Urin und in der Analdrüse. Einfluss einer Kastration. Die Nebennierenrinde ist sehr empfindlich, die Zugabe oder Wegnahme von Sexualhormonen führen zu einem Ungleichgewicht und es kommt zu starken das Verhalten beeinflussenden Nebenwirkungen. Markierverhalten. Markieren ist ein völlig normales biologisches Verhalten, das aber leider immer wieder als Grund für eine Kastration herangezogen wird. Die Kastration beeinflusst das Markierverhalten in den seltensten Fällen, dies belegt eine Studie über das Daneben- und Übermarkierverhalten von Hunden. Es wurden Urinmarkierungen von Labradoren in deren Umgebung und Hunde in einem Auslauf in Chicago beobachtet. Zunächst wurde zwischen Übermarkieren und Danebenmarkieren unterschieden. Es wurden sowohl kastrierte als auch unkastrierte Rüden und Hündinnen und auch deren Rutenhaltung untersucht. Die Studie zeigte, dass sowohl kastrierte als auch unkastrierte Hunde regelmäßig über und neben Duftmarkierungen urinierten. Bei der experimentellen Präsentation von Urin markierten nur intakte Rüden über den Urin von intakten Hündinnen und ihre Rutenposition zeigte dabei einen erhöhten Status. Daneben markiert wurde nur bei unbekannten Urinmarken und war weder vom Geschlecht noch von der Rutenposition beeinflusst. Danebenmarkierungen und Übermarkierungen nahmen sowohl intakte Hunde als auch Kastraten vor, unabhängig vom Geschlecht. Im Hundeauslauf stellte man fest, dass sowohl Rüden als auch Hündinnen mit gleicher Wahrscheinlichkeit Urinmarkierungen untersuchten und übermarkierten. Tiere mit hoher Rute markierten öfter als Hunde mit niedriger Rute. Man deutet die Studie wie folgt, das Übermarkieren von intakten Rüden über Urin intakter Hündinnen dient dazu, den sexuellen Status auf sie aufrecht zu erhalten und ihren Duft zu verschleiern. Das Übermarkieren und Danebenmarkieren von weiblichen und kastrierten Hunden beiderlei Geschlechts scheint eher der Aufrechterhaltung sozialer Beziehungen und eventuell Ressourcenverteidigung zu dienen. Das bedeutet also, dass bei Kastraten nur ein ganz geringer Teil das Markierverhalten beeinflusst. Das Daneben-, Gegen- und Übermarkieren von Kastraten scheint in beiden Geschlechtern offensichtlich unabhängig. Irrglaube, Gesäugetumor und Gebärmutterentzündung. Hartnäckig hält sich das Gerücht, dass eine Kastration bei der Hündin das Risiko für Gesäugetumore und Gebärmutterentzündungen senkt. Das Gesäuge gehört streng genommen überhaupt nicht zu den Geschlechtsorganen einer Hündin, sondern zählt zu den Hautdrüsen. Natürlich bekommt eine Hündin, deren Gebärmutter entfernt wird, so gut wie keine Gebärmutterentzündung mehr, aber es rechtfertigt im medizinischen und juristischen Sinne nicht die vorbeugende Kastration. Wer bei seiner Hündin nach der Läufigkeit auf folgende Symptome achtet, sollte vor dieser Krankheit relativ sicher sein: vermehrtes Trinken, erhöhte Temperatur, Mattigkeit, Scheidenausfluss. Das Risiko, an einer Gebärmutterentzündung zu erkranken, ist weitaus geringer als die Folgen einer Kastration. Z. Werden 2/3 aller Hündinnen größerer Rassen Z. Boxer inkontinent, die dann ihr Leben lang behandelt werden müssen. In unserer Pensionszeit hatten wir Z. eine Dobermann-Hündin, die praktisch mehr bei uns als bei ihrem Halter war, aber das spielt eigentlich keine Rolle, aber sie musste jeden Tag Medikamente bekommen, um das Urintröpfeln zu verhindern. Außerdem war ihr Hundebett mit einer Folie abgedeckt und die Decke darüber musste ich häufig waschen, da sie trotz Medikamente beim Schlafen immer noch Urin verlor. Auch unsere Hunde hingen mit ihrer Nase ständig an ihr, was der Hündin sichtlich unangenehm war. Es gibt außerdem Risiken wie Z, die hormonelle Unterdrückung der Läufigkeit einer Hündin, die eine Gebärmutterentzündung noch fördern. Kastrierte Hündinnen neigen zu Übergewicht durch eine zu energiereiche und eiweißreiche Fütterung im ersten Lebensjahr, dieser Umstand kann Tumore sogar noch fördern. Unter 8% aller Hündinnen über 8 Jahre erkranken an Gesäugetumoren. Betrachtet man alle Hündinnen, sind es gerade mal unter 2%, die betroffen sind. Die Wahrscheinlichkeit, einen Gebärmuttertumor zu bekommen, liegt bei 0,4%. Die Wahrscheinlichkeit, dass dieser bösartig ist, liegt bei gerade mal 0,003%. Das Gerücht, das Hundehaltern immer wieder erzählt wird, entspricht also nicht der Wahrheit. Scheinträchtigkeit. Bei allen Hündinnen, auch Wölfe und Fuchse, schließt sich nach dem Eisprung und der Standhitze eine Scheinträchtigkeit an. Die Gelbkörper im Eierstock der Hündin bleiben nämlich so lange aktiv, wie auch eine echte Trächtigkeit dauern würde, und geben dabei Progesteron ab. Dieses Hormon verändert die Stoffwechseltätigkeit und das Verhalten der Hündin. Sie wird anhänglicher, sozial motivierter und häuslicher. In einem Soziogramm von Rotunden im Schweriner Zoo konnte gezeigt werden, dass 2 Monate nach der Läufigkeit besonders viel soziale Interaktion gezeigt wurde, Z. Bindungsliegen, Nasenstupsen, Fellwittern etc. Eine Scheinträchtigkeit äußert sich durch Gesäugeschwellungen bis zur Milchbildung, Graben von Löchern, Wurfhöhlen, Hüten von Quietschspielzeug und allgemein mütterlichem Verhalten, Z. ungernes Verlassen der Behausung. Ist die Scheinträchtigkeit sehr ausgeprägt, sollte diese medikamentös unterbunden werden. Man sollte allerdings beachten, dass der häufig dazu verwendete Wirkstoff Cabergolin ein Aktivator für Adrenalin, Noradrenalin ist. Es kann daher zu einer erhöhten Kampf- und Fluchtbereitschaft kommen. Einfluss einer Kastration. Wird die Hündin während der Scheinträchtigkeit kastriert, neigt sie zu Unsicherheit und psychischer Instabilität, da ihr Hormonhaushalt nicht im Gleichgewicht ist. Rüdin. Eine Rüdin ist eine Hündin, die einen erhöhten Testosteronspiegel aufweist und sich eher rüpelhaft verhält und beim Markieren das Bein hebt. Diese Hündinnen ähneln einem Rüden, durch eine besonders kräftige, muskulöse Statur und zeigen meist auch deutlich männliches Patrouillierverhalten, streifen oft weiter umher und neigen auch zur Revierverteidigung. Ursächlich für solche Hündinnen ist ein vorgeburtlicher Testosteronschub, der Z. durch das Umgebensein männlicher Bruderembryonen oder durch eine bereits testosterongesteuerte Mutterhündin zustande kommt. Einfluss einer Kastration. Solche Hündinnen dürfen auf keinen Fall kastriert werden, da sie nach einer Kastration noch rüpelhafter würden. Wann die Hündin am optimalsten kastrieren? Wenn eine Hündin kastriert werden muss, ohne dass ein Notfall vorliegt, wäre die Phase des Anöstres die beste und eigentlich auch einzig sinnvollste Zeit. In dieser Phase ist der Hormonhaushalt der Hündin am ausgeglichensten. Wird die Hündin in einer anderen Phase des Zykluses kastriert, kommt es zu einem hormonellen Ungleichgewicht, und die Hündin zeigt häufig starke Verunsicherung und eine psychische Instabilität. Ganz besonders gilt dies für Hündinnen, die während der Scheinträchtigkeit oder kurz nach einer Geburt Z. bei einem Kaiserschnitt kastriert werden. Man sollte einer solchen Hündin deshalb eine zweite Narkose und Operation nach der Aufzucht der Welpen zumuten. Wann den Rüden am optimalsten kastrieren? Wenn durch eine Einzelfallentscheidung entschieden wurde, den Rüden zu kastrieren, dann sollte man, insofern kein Notfall vorliegt, ihn mit etwa 2 bis 3 Jahren kastrieren, nachdem das Größenwachstum und die Pubertät abgeschlossen ist. Wann auf keinen Fall kastrieren? Es gibt immer wieder Verhaltensweisen von Hunden, bei denen eine Kastration absolut nicht anzuraten ist, es aber trotzdem immer wieder getan wird. Einen ersten Einblick hast du schon in dem Kapitel Hormone unter dem Einfluss einer Kastration gelesen. Jagen. Ähnlich hartnäckig wie das Gerücht der Gesäugetumore hält sich das Gerücht, dass man mit einer Kastration das Jagen eines Hundes verhindern könnte. Die Annahme ist aus biologischer und neurophysiologischer Sicht falsch. Jagdverhalten entsteht in ganz anderen Regionen im Gehirn, als Aggression, die immer wieder mit dem Jagdverhalten in Verbindung gebracht wird. Jagdverhalten entsteht im Hypothalamus und wird über den Botenstoff Acetylcholin gesteuert. Interessant ist, dass dieser Botenstoff häufig bei epileptischen Anfällen beteiligt ist, deshalb zeigen erkrankte Tiere Verhalte wie Fliegenschnappen, Schattenjagen und andere aus dem Beutefangverhalten stammende Verhaltensweisen. Aggression hingegen entsteht im Emotionsgehirn und die Botenstoffe Dopamin, Noradrenalin und Serotonin habe ich ja weiter oben schon behandelt. Auch verhaltensbiologisch gibt es Unterschiede zwischen Jagen und Aggression. Beim Jagen wird die Individualdistanz verringert und es gibt keine Vorwarnung. Bei Aggression wird die Individualdistanz vergrößert und meist durch Knurren etc. vorgewarnt. Einfluss einer Kastration. Bei Hunden und Katzen gibt es Erfahrungswerte und Studien. Insbesondere Rüden sind nach der Kastration stärker jagdlich motiviert, weil sie durch die fehlenden Geschlechtshormone nichts anderes mehr im Sinn haben. Bei Katzen dämpfen alle Sexualhormone den Jagdtrieb. Kastrierte Katzen sind deshalb bei der Jagd erfolgreicher und jagen mehr als intakte Tiere. Jagdlich motivierte Tiere sollten also auf keinen Fall, es sei denn aus medizinischen Gründen, kastriert werden. Unsicherheit, Angst. Bei unsicheren Hunden, die ihre Unsicherheit durch Aggression ausdrücken, wird leider auch immer wieder zur Kastration geraten. Sowohl die Bielefelder Kastrationsstudie als auch aus hormonpsychologischer Sicht gilt es unter Tierärzten als Kunstfehler, angstaggressive bzw. angstgesteuerte Rüden zu kastrieren. Unsichere Tiere reagieren meist mit Aggression, ohne vorher vorzuwarnen, weil sie die Situation als lebensbedrohlich empfinden und es ein Nachteil wäre, den Gegner vorher zu warnen. Manchmal ist die Aggression nur schwer von Beutefangverhalten unterscheidbar, aber da in beiden Fällen eine Kastration kontraproduktiv wäre, ist es müßig darüber zu diskutieren, aus welchem Grund der Hund dieses Verhalten zeigt. Es zählen auch Hunde zu diesem Verhaltenskreis, die aus Unsicherheit heraus Ressourcen verteidigen. Ihr Verhalten ist Cortisol gesteuert. Bei der defensiven Territorialverteidigung eines Cortisol gesteuerten Rüdens ist eine Kastration ebenfalls nicht angebracht. Bei Hündinnen muss man den Zyklus berücksichtigen. Hunde, die aus ungünstigen Haltungsbedingungen kommen, Tierheimhunde oder importierte Hunde aus dem Ausland, die dann auch noch eher eine zurückhaltende Persönlichkeit haben, B-Typ, sollten ebenfalls nicht kastriert werden. Bei unsicheren testosterongesteuerten Hündinnen, Rüdin, kann eine Kastration eine Besserung erzielen, weil dann mehr Testosteron produziert wird, was die Stresshormone dämpft. Ganzjährig unsichere, eher weiblichere Hündinnen, die Östrogen gesteuert sind, verschlimmern sich nach einer Kastration. Hündinnen, die nur während der Läufigkeit unsicher sind, kann mit einer Kastration geholfen werden, da die Läufigkeit dann nicht mehr auftritt. Tritt die Unsicherheit jedoch in der Scheinträchtigkeit auf und ist womöglich durch Außenreize indiziert, kann eine Kastration keine Lösung bringen. Circa 60% aller kastrierten Hündinnen sind nach der Kastration durch eine erhöhte Ressourcenverteidigung auffällig, was für eine erhöhte Cortisolsteuerung nach der Kastration spricht. Entwicklung des Charakters eines Hundes, Yellowstone Australian Shepherds Entwicklung des Charakters eines Hundes. Warum man bei 8 Wochen alten Welpen noch nicht von einem fertigen Charakter sprechen kann. Yellowstone Australian Shepherds Auswirkung der Fellfarbe des Hundes auf das Verhalten, Yellowstone Australian Shepherds Auswirkungen der Fellfarbe auf das Verhalten eines Hunds. Zwischen der Fellfarbe eines Hundes und seines Verhaltens gibt es Zusammenhänge. Yellowstone Australian Shepherds medizinische Gründe. Erkrankungen des Rüden. Hodentumor, Analtumor. Etwa 15% der Rüden werden wegen einer gutartigen Prostatahyperplasie, Vergrößerung der Prostata, vor allem ältere Rüden betreffend, kastriert. 6% wegen Neubildung und 3% wegen Hodenentzündung. Eine Kastration senkt zwar das Risiko einer Prostatavergrößerung, aber das Risiko eines Prostatatumors steigt. Für Rüden mit einer gutartigen Prostatavergrößerung gibt es glücklicherweise eine Alternativtherapie, ein Präparat mit antiandrogener Wirkung, das nur die Prostata beeinflusst. Hodenentzündung. Hodenentzündungen sind kein Grund für eine Kastration, sie kann mit einer erhöhten Gabe von Testosteron kuriert werden. Vorhautentzündung. Bei einer wiederkehrenden Vorhautentzündung ist abzuwägen, ob es sich dabei um eine Unannehmlichkeit handelt, die den Rüden meist am allerwenigsten stört, und ob die gesundheitlichen Folgen und Verhaltensänderungen einer Kastration tragbar sind. Kryptorchismus. Ein Sonderfall für eine Kastration ist der Kryptorchismus, der mangelnde oder unvollständige Abstieg der Hoden in den Hodensack. Im Bauchraum verbleibende Hoden haben eine höhere Tendenz zur tumorösen Entartung und produzieren meist überdurchschnittliche viele weibliche Hormone. Es wird dazu geraten, den im Bauchraum verbliebenen Hoden zu entfernen und den im Hodensack korrekt gelagerten Hoden durch Sterilisation unfruchtbar zu machen, damit sich die Erbkrankheit mangelnder Hodenabstieg in der Population nicht weiter verbreitet. Sind beide Hoden im Bauchraum, sollte nicht vor der Pubertät operiert werden. Liegt nur ein einseitiger Kryptorchismus vor und der andere Hoden wird lediglich sterilisiert und nicht kastriert, kann auch schon früher eine Operation erfolgen. Der Hodenabstieg beginnt bereits vor der Geburt. Spätestens in der 6. bis 10. Lebenswoche sollten die Hoden im Hodensack angelangt sein. Man vermutet, eine Polygene ist gleich mehrere Gene, genetische Komponente, die den Hodenabstieg steuert. Nabelinfektionen oder ein verzögerter Nabelverschluss können Ursachen für einen unvollständigen Hodenabstieg sein. Kryptorchismus kommt meist bei Kleinrassen vor, weil das Verhältnis Hoden- und Leistenkanal meist ungünstig ist. Meist ist auch der rechte Hoden betroffen, weil er einen längeren Abstiegsweg hat. Wird ein unvollständiger Hodenabstieg frühzeitig entdeckt, kann eine Hormonbehandlung eine Operation verhindern, diese muss aber vor dem 4. Lebensmonat stattfinden. Hodenanomalien beim Rüden, Yellowstone Australian Shepherds. Hodenanomalien beim Rüden, Einhodigkeit, Kryptorchismus, Monorchismus, gestörter Hodenabstieg, Hoden im Bauchraum, Therapie und Behandlung. Yellowstone Australian Shepherds, Erkrankungen der Hündin. Gebärmutterentzündung, Vereiterung. Bei einer Gebärmutterentzündung ist eine Kastration unumgänglich. 5% der Hündinnen aus der Bielefelder Kastrationsstudie wurden aufgrund einer Gebärmutterentzündung kastriert. 2% aufgrund von Neubildung von Tumoren. Diabetes. Auch in einigen Fällen von Diabetes kann eine Kastration sinnvoll sein, besonders bei Hündinnen, die während einer Scheinträchtigkeit starke Progesteronausschüttungen haben. Ohrentzündungen. In sehr seltenen Fällen kommt es durch eine Allergie gegen Sexualhormone zu Ohrentzündungen. Da Ohrentzündungen jedoch eine Vielzahl an unterschiedlichen Ursachen haben, ist hier eine genaue Abklärung erforderlich. Scheinträchtigkeit, Scheinmutterschaft. Hündinnen, die extrem unter Scheinträchtigkeit, Scheinmutterschaft mit Knötchenbildung im Gesäuge leiden, sind ebenfalls Kastrationskandidaten. Attraktiv riechende Hündinnen. Manchmal gibt es Hündinnen, die das ganze Jahr über attraktiv schon aus weiter Ferne für den Rüden riechen und ein willkommenes Stalking-Opfer abgeben, auch hier kann der Hündin durch eine Kastration geholfen werden. Nachsorge. Kastrierte Hunde ändern sich in ihrem Verhalten, ihrer Persönlichkeit, körperlich als auch gesundheitlich. Stoffwechsel. Bei kastrierten Hunden wird der Stoffwechsel erheblich verringert, Energiebedarf fällt um bis ca. 30%, gleichzeitig geht auch die appetitdämpfende Wirkung der Sexualhormone zurück. Das bedeutet, die Hunde haben mehr Appetit, benötigen aber weniger Energie. Es ist besonders auf die Einhaltung des rassentypischen Gewichtes zu achten. Übergewicht führt nämlich zusätzlich noch zu den bekannten Nebenwirkungen zu Diabetes Typ 2, Herz-Kreislauf-Erkrankungen, Gefäßerkrankungen. Auch die Harnstein- und Harngrießbildung steigt bei übergewichtigen Hunden und ist bei kastrierten Hunden sehr oft zu beobachten. Herz-Kreislauf-Probleme, ein erhöhtes Narkoserisiko und eine geringe Lebenserwartung sind ebenfalls Risiken bei übergewichtigen Hunden. Es sollte also darüber nachgedacht werden, den Kastraten, insbesondere Hündinnen, auf ein spezielles Diätfutter umzustellen. Die übliche Futtermenge um ein Drittel zu reduzieren kürzt auch die Vitamine und Mineralstoffe ein und führt langfristig zu einer Mangelerscheinung. Hochwertiges Hundefutter, Yellowstone Australian Shepherds. Wir empfehlen unseren Kunden das hochwertige Hundefutter von Raiko. Ein Premiumfutter, lebensmitteltaugliche Rohstoffe, hoher Fleischanteil, kein Weizen. Yellowstone Australian Shepherds Tumore. In mehreren Studien wurde eine erhöhte Anfälligkeit für Prostatatumore bei Rüden vermeldet. Die Wahrscheinlichkeit einer Erkrankung ist bis zu 3-mal höher als bei intakten Rüden. Bei Rüden nimmt das Risiko von Tumoren rund um den Analbereich ab, bei Hündinnen nimmt es zu. Das Risiko von Milz-, Knochen- und Herztumore ist nach der Kastration erhöht. Bei Hündinnen geht man von einem 4-fach erhöhten Risiko aus, an Herztumoren zu erkranken, bei Rüden von einer 1,6-fachen Wahrscheinlichkeit. Bei Knochentumoren ist das Risiko umso höher, je jünger der Hund bei der Kastration war. Inkontinenz. Inkontinenz ist eine Folgeerkrankung von Hündinnen nach der Kastration. Der Schließmuskel der Harnröhre ist nicht mehr in der Lage, den Harnfluss zu kontrollieren. Besonders große Rassen ab 20 Kilogramm sind besonders häufig von dieser Krankheit betroffen. Bei Boxern, Dobermännern, Riesenschnauzern und Rottweilern werden bis zu 2/3 der Hündinnen inkontinent. Diese Tiere müssen mit Hormonen behandelt werden, die besonders bei A-Typen aggressionssteigernde Verhaltensweisen hervorrufen. Das erklärt wahrscheinlich, warum unsere Pensionshündin zunehmend gegen andere Hunde aggressiv wurde. Betrachtet man alle Rassen, liegt das Risiko bei etwa 30%. Bei kleinen Rassen mit einem Gewicht von unter 20 Kilogramm liegt das Risiko bei etwa 10%. Wird eine Hündin vor der ersten Läufigkeit kastriert, beträgt das Risiko der Hündinnen unter 20 Kilogramm 6%, jede 16. Hündin und der Hunde über 20 Kilogramm 13%, jede 8. Hündin. Diese Hündinnen werden zwar weniger häufig inkontinent, aber falls sie es werden, verlieren sie mehrmals täglich Urin, sowohl im Schlaf als auch im Wachzustand. Dass dies keine gesetzliche erlaubte Indikation für eine Frühkastration ist, sollte jedem klar sein. @Ellenbogendysplasie, Yellowstone Australian Shepherds. Die Ellenbogendysplasie ist genau wie die Hüftgelenksdysplese HD eine schnell verlaufende Krankheit, die vor allem großwüchsige Hunderassen betrifft. Yellowstone Australian Shepherds Fell. Hündinnen haben nach der Kastration oft eine stärkere Unterwolle. Rüden haben eher eine stumpfere und flauschigere Fellbeschaffenheit. Manche Rassen haben ein erhöhtes Risiko für kahle Stellen an den Flanken und im hinteren Rumpfbereich. Cocker Spaniel, Irish Setter und Langhaardackel neigen besonders zur Entwicklung eines Welpenfells. Bewegungsapparat. Das Risiko von Schäden auf den Bewegungsapparat nicht nur durch potenzielles Übergewicht sind nicht zu unterschätzen. Auch die Gefahr von Gelenkfehlbildungen und Gelenkschäden steigt. Das Risiko an Hüftgelenksdysplasie, HD, zu erkranken steigt enorm an Z, bei Boxern um das 1,5-fache. Besonders hoch ist dieses Risiko bei Frühkastraten unter 6 Monaten. Auch ein erhöhtes Risiko für Kreuzbandrisse wurde statistisch nachgewiesen, intakte Hunde sind etwa nur halb so häufig betroffen. Rüden sind durch ihren Muskelabbau durch den Wegfall des Testosterons stärker betroffen. Physiotherapie und Bewegung ist bei diesen Hunden noch wichtiger als bei intakten Hunden und es beugt zugleich dem Übergewicht vor. HD, Hüftgelenksdysplasie, Yellowstone Australian Shepherds HD ist die Abkürzung für Hüftgelenksdysplasie, eine angeborene Fehlstellung des Hüftgelenks. Vor allem große Hunderassen sind häufig von HD betroffen. Yellowstone Australian Shepherds Gehirn und Verhalten. Durch den Wegfall von Östrogen besteht bei beiden Geschlechtern ein erhöhtes Risiko von Altersdemenz. Es treten die typischen Seniorenprobleme auf, Orientierungslosigkeit, soziale Vergesslichkeit, gesteigerte Nervosität, Schlafstörungen, erhöhte Aggressivität und so weiter, welche auf geschädigte Nervenbahnen im Gehirn zurückzuführen sind. Bereits beschrieben hatte ich cortisolbedingte Verhaltensweisen wie Angst, Stress und daraus resultierende Aggression. Hündinnen verteidigen zu 60% mehr Ressourcen. Auch die Aggression gegenüber dem Menschen und Artgenossen steigt an, Dominanzaggression. Außerdem haben kastrierte Hunde eine erhöhte Infektanfälligkeit und unter anderem ist ihre Wundheilung geringer, was ebenfalls auf das Cortisol zurückzuführen ist. Betreuung kastrierter Hunde. Kastriere Hunde sollten sowohl körperliche, maßvoll auf ihr Alter und Konstitution abgestimmtes, als auch geistige Förderung erhalten. Physiotherapie, Schwimmen als auch anderen krankengymnastische Übungen sind sinnvoll. Da die Hirnfunktion eher eingeschränkt ist, sollten die Hunde auch geistig gefördert werden z. durch Intelligenzspiele oder Zielobjektsuche. Diese Tätigkeit fördert das Gehirn und die Orientierungsfähigkeit und verschafft dem Hund zudem auch noch ein erhöhtes Selbstbewusstsein und damit auch einen höheren Dopaminspiegel. Dieser ist eine gute Vorbeugung gegen Demenzerscheinungen und die übermäßige Cortisolproduktion ist gleich Stress. Die Ernährung ist den Bedürfnissen des Hundes anzupassen. Auch die Zugabe von Gelenkschutzfaktoren wie Glucosamine oder Chondroitinsulfate ist sinnvoll. Diese beiden Bestandteile verringern das Risiko von Gelenkerkrankungen. Um dem Risiko von Harnsteinbildung vorzubeugen, sollte der Hund viel trinken und sich oft entleeren dürfen. Auch wenn man mit diesen Maßnahmen einem kastrierten Hund sein Leben lebenswerter machen kann, sollte die Kastration immer nur ein Plan B sein und dieses Management kein Grund für eine Pauschalkastration sein. Fazit: Wenn du dir diesen Artikel gewissenhaft durchgelesen hast und vielleicht auch noch die ein oder andere Quelle im Internet oder das ein oder andere Buch gelesen hast, wirst du hoffentlich erkennen, dass es nur ganz wenig Gründe gibt, warum man einen Hund überhaupt kastrieren sollte und rechtlich auch darf. Dazu zählen nicht unerzogene offensichtlich dominante Rüden oder die Läufigkeit der Hündin zweimal im Jahr, die vielleicht ein paar Blutflecke auf dem Boden hinterlässt. Viele Gründe, aus denen Hunde kastriert werden, lassen sich durch gezielte Erziehung, auch in Kombination mit einem gut geschulten Hundetrainer, Verhaltensberater, lösen. Ich kann dir nur empfehlen, dir das Buch Kastration und Verhalten beim Hund von Sophie Strothbeck und Udo Ganzloser für 19,95 € anzuschaffen und dich selbst in die Materie einzuarbeiten. Leider gibt es immer noch Tierärzte, die einfach kastrieren, ohne eine Einzelfallentscheidung getroffen zu haben. Natürlich verdienen sie bei einem Rüden ca. 180 € und bei einer Hündin um die 300 € und irgendwie muss die Praxis ja warm bleiben. Ganz ehrlich, und da stimme ich dem Verhaltensbiologen Kurt Kotschall zu, wer mit der Sexualität seines Hundes nicht klarkommt, der sollte sich keinen halten. Und derjenige ist auch bei uns falsch. Wir wünschen uns für unsere Babys verantwortungsvolle Hundehalter, die ihren Hund nicht pauschal kastrieren lassen, nur weil er Hoden hat oder läufig wird, und die sich vorab ausgiebig informieren und nicht jedem Hundetrainer oder Tierarzt blind vertrauen. Alle diese Nebenwirkungen, die ihr oben gelesen habt, kann doch niemand ernsthaft in Kauf nehmen. Meiner Meinung nach macht ein Hund 365 Tage im Jahr mehr Schmutz als 4 Wochen im Jahr während der Läufigkeit. Wenn es darum geht, den Hund unfruchtbar zu machen, aus welchen Gründen auch immer, dann wählt doch bitte den Weg der Sterilisation und lasst den Hund erst einmal erwachsen werden, ab 3 Jahre, so nimmt zumindest euer Hund keinen Schaden. Weiterführende Literatur. Die Kastration des Hundes, eine juristische Betrachtung. Die Kastration des Hundes, eine juristische Betrachtung. Kanzlei Spurkamp Kastration, Wikipedia de. Wikipedia. Org Paragraph 6 Tierschge, Einzelnorm www. Gesetze im Internet. De Kastration des Hundes, Kanzlei Spurkamp Kastration des Hundes. Kanzlei Spurkamp Kastration beim Hund, sinnvoll oder gefährlich? WDR. De Kastration beim Hund, ein Thema, das polarisiert. Warum wird überhaupt kastriert und welche Risiken gibt es? WDR. De.